In Ägypten ist es kein großes Thema, als Frau Ingenieur zu sein. Ich bin aufgewachsen, dass alles möglich ist. Es gibt Frauen, die Professorinnen sind, das gibt's alles. Deswegen war mir diese Challenge gar nicht so bewusst, bis ich einmal gefragt wurde, hier in Deutschland in der ersten Woche, ob ich mich schlau genug fühle, Frau im Ingenieurwesen zu sein. Wenn man die Entscheidung getroffen hat, etwas zu machen oder einen Weg zu gehen, ist es nicht mehr eine Kostenfrage, weil es ist dann eine Entscheidungsfrage und eine bewusste Entscheidungsfrage. Und deswegen bin ich auch sehr dafür, dass man Entscheidungen, die man trifft, sich die Zeit lässt und einen Raum zu verstehen, was man wirklich möchte, weil danach stellt man sich die Kostenfrage nicht mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu Inspiration Gap, der Podcast rund um Business, Impact und Innovation. Ich bin Sarah, Sozialunternehmerin.
Und ich bin Lubomila, GreenTech-Gründerin.
Wir werfen ein Spotlight auf all die Menschen, die schon heute am laufenden Band gute Nachrichten produzieren.
Wir sprechen mit den spektakulärsten Gästen, die Deutschland zu bieten hat.
Ready for some positive vibes?
Werbung.
Große Veränderungen beginnen mit Menschen, die mutig vorangehen, nämlich euch. Und damit eure Ideen Wirklichkeit werden, braucht ihr die richtigen Werkzeuge. Odoo, die Management-Software aus Belgien, begleitet diese erste Staffel als exklusiver Partner. Und das aus gutem Grund. Weil die All-in-One-Plattform macht euch frei fürs Wesentliche, nämlich euer Business oder Projekt voranzutreiben. Odoo funktioniert wie so ein Cockpit. Es bündelt Anwendungen von Rechnungsstellung bis CRM, von Lieferkette bis HR und macht euch produktiv, effizient und ready to scale.
Willkommen bei der Inspiration Gap. Ich bin Lumila und heute haben wir jemanden ganz Besonderes bei uns, Dr. Herbert Kiep, Vorstandsmitglied der BMW Foundation, Herbert Kwan. Heber, willkommen in der Show.
Hi Lumila. Hi.
Wir freuen uns riesig, dich hier zu haben. Deine Reise ist nämlich wirklich unglaublich. Von Ägypten bis hin zum Maschinenbauingenieurin, bis hin in die ganze Stiftungswelt etc. Wir gehen heute einmal komplett durch deine Reise und ich kann es kaum erwarten, dass wir die heute zusammen erkunden.
Ja, ich freue mich auch, mit euch zu sein.
Cool, dann lass uns doch gleich mal mit deinen Wurzeln beginnen.
Du bist in Kairo aufgewachsen, deutsche Schule, Eltern, zwei Tanten und 8 Onkel mit Ingenieurtitel.
Es ist sehr witzig, wie du das sagst, aber es stimmt schon. Wir sind eine sehr Ingenieurfamilie auf beiden Seiten. Meine Eltern haben sich im Studium des Bauingenieurwesens kennengelernt. Ich denke immer noch manchmal, ob ich spontan auf die Idee gekommen wäre, Ingenieurin zu sein, aber ich denke, ich würde es immer wieder wählen. Und seitdem ich Kind war, war Mathe und Physik und Sachen bauen ein Thema. Also ich war die, die mit den Bausteinen und Mechanostücke mit den Cousins gespielt hat. Und ich
Cool.
würde es, ich denke, ich würde es immer auch wieder wählen. Und es ist inspiriert von der Familie, wie immer.
Erzähl uns mal, wie bist du denn so aufgewachsen? Was hat dich so in deiner Familie besonders geprägt?
Also ich bin, wie gesagt, jetzt in Kairo aufgewachsen und ich hatte sehr früh durch die deutsche Schule diese bikulturelle, damals hatte ich es nicht Denke genannt, aber diese Begegnung. Ja? Also auf der anderen Seite, wenn du in Ägypten aufwächst, ist es ziemlich schnell, dass du erkennst, wie die Gesellschaft und Themen der Gesellschaft sehr nah an dich sind, Reichtum, Armut, Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wir wachsen auch sehr nah mit so geopolitischen Themen, also so, was passiert im Middle East, was passiert in Afrika, was passiert hier und wie beeinflusst es unser Leben? Und du wächst mit sehr viel Humor und Flexibilität und du lachst über Probleme, aber du weißt auch, dass du sehr flexibel sein musst, um etwas anzugehen, was zu lösen ist. Und die deutsche Seite war immer so diese strukturierte, alles ist machbar, alles ist möglich. Und wirklich auch ein bisschen auch hart zu sich selbst sein und sich zu pushen. Und für mich war es immer eine Kombination, diese Flexibilität. Und dass alles sich jederzeit um dich herum ändern kann. Und diese Strukturiertheit und das Liebe zum Ingenieur oder Technischen, wo ich weiß und immer wusste, wenn es ein Problem gibt, kann ich es lösen. Und ich werde es auch lösen. So, das war so ein Mindset und eine Haltung durch diesen Mix sehr früh. Ich denke, dass das mich schon sehr geshaped hat oder geformt hat. Weil ich habe sehr viel früh erkannt, dass die Lösung nicht ein Produkt ist, das in sich geschlossen ist, sondern dass alles ein bisschen komplex ist, dass Systeme sind, die zusammenhängen und dass, wenn ich eine Veränderung schaffen möchte, mehrere Themen zur selben Zeit angehen muss. Das heißt, diese Freude an einer Challenge, diese auch starke Erkenntnis und Bewusstsein, dass ich eine Lösung für Menschen entwickeln möchte und nicht eine Lösung für die Lösung. Also du wächst damit auf und das ist auch von meinen Eltern zu mir gekommen und auch über das Leben in Ägypten. Eine Lösung oder eine Technologie macht erst Sinn, wenn es den Menschen hilft und unterstützt. Und das ist das, was, wenn ich denke, was ist der rote Faden? Ich hatte nie einen Karriereplan oder gesagt, ich mache den Schritt und dann den, damit ich diese Karrierestrategie mache, sondern wie kann ich das, was ich am besten mag, Tech, Innovation oder being an engineer, ein Ingenieur sein, einsetzen, um Menschen zu helfen.
Du hast an der Technischen Universität München in Maschinenbau promoviert. Das ist ein sehr spezifischer technischer Weg. Was hat dich ursprünglich zum Ingenieurwesen gezogen? Also du hast gesagt Familie, aber warum genau wirklich Maschinenbau?
Natürlich ist es, fängt es irgendwo an, dass man gewisse Fächer und Interessen hat. Und ich weiß noch, ich habe es aus Ägypten an irgendwelchen Mathematikwettbewerben, sounds very geeky, aber das war so in Deutschland, in Bundeswettbewerb Mathematik teilgenommen. Also ich habe tatsächlich Nachmittagunterricht Mathematik gewählt und nicht andere Musikarten in der Zeit, weil es für mich ein sehr guter Weg war, Struktur zu finden, etwas herzuleiten. Es war einfach für mich besser erklärlich als viele Sprachen und andere Sachen. Ich habe auch früher als Kind nicht so viel geredet wie jetzt. Ich habe damals ein Stipendium bekommen, um in Deutschland studieren zu können. Habe ich mit 17 bekommen. Meine Schwester war schon hier zum Studieren. Und ich habe gedacht, das ist jetzt meine Chance. Ich wollte immer deutscher Ingenieur sein. Und habe dann die TU München gewählt. Und für mich war dieses Ingenieurwesen oder Wissenschaft ein Weg, immer Probleme anzugehen, die mich beschäftigen oder wo ich denke, ich kann einen Beitrag leisten. Also ich habe sehr oft mich außerhalb meiner Komfortzone bewegt. Ich finde, dass es auch notwendig ist, um zu wachsen, dass du auch lernst, dass es viel mehr zu lernen ist, aber auch, dass Sachen, die du gut beherrschst, wie damals Simulation oder was ich gerne an Produkte gebaut habe, allen die, dass das, dass du da dich weiterentwickeln musst und andere Sachen lernen und komplexere vielleicht auch Skills, damit du eine größere Wirkung haben kannst. Und ich habe ja am Anfang Fahrzeugtechnik gemacht und dann Medizintechnik. Aber mir wurde sehr oft gesagt, ah, du machst gerade deinen Karriereweg zu Ende. Oder mir wurde gesagt, du kommst aus Fahrzeugtechnik, warum machst du jetzt Medizintechnik? Du fängst bei minus 10 an. Und jemand anders, der schon im MedTech ist, der ist schon bei plus 10. Und diese Philosophien von früher, dass man in Boxen denken muss und sollte, das habe ich nie gesehen und nie akzeptiert. Ich habe mich entschieden, einen Schritt zu machen und dachte, es macht Sinn. Und ich wollte zu einem Patienten oder zum Patienten gehen. Dann habe ich es einfach gemacht und habe meine Skills mitgenommen und habe nicht gedacht, ich bin ein Spezialist in oder ich muss in dieser Profession bleiben. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man versteht, dass die Skills, die man braucht, nicht reine technische oder fachspezifische Skills sind, sondern es ist ein Mindset und es sind Soft Skills und es sind Herangehensweisen und wie du dich selbst challengest.
Ja, also es ist mega spannender Blickwinkel, also deine Perspektive auf die verschiedenen Boxen. Magst du uns den Zuhörer mal mitnehmen, wie es weitergegangen ist? Also vom Maschinenbau, du hast dann jetzt die Medizintechnik erwähnt und dann hast du ja auch noch ein Herzforschungszentrum gegründet, das Aswan Heart Research Center. Also magst du uns mal so ein bisschen durch deine Stationen da einmal durchführen?
Es passieren immer verschiedene Sachen, die deinen Weg lenken, auch wenn du nicht gerade suchst oder meistens hat man noch eine Frage, die unbeantwortet ist, ja. Und damals, als ich mein Diplom in Pfarrzeitlichen und Simulation abgeschlossen meine Oma hatte Krebs und ich habe gedacht, ich muss jetzt im nächsten Schritt was machen, wo ich Patienten wie sie besser helfen kann. Das Thema Early Prediction, also Früherkennung von Krankheiten, hat mich sehr beschäftigt. Und es war so mein erster Schritt in Medizintechnik. Und was ich auch sehr früh gelernt habe, ist, dass wenn du deinen Bereich wechselst, das auch echt so eine coole Erfahrung ist, kann ich nur empfehlen, dass du sehr viele Sachen mitnimmst aus anderen Bereichen, aber auch vor allem auf dem Testfeld gehen muss. Also ich habe wirklich 3 bis 6 Monate jede Woche Operationen gesehen, verschiedene ENT, Rücken, also die verschiedensten Leberchirurgien. Wenn man sich mit einem Problem beschäftigen möchte, muss man es lernen, kennenlernen. Und da ist Nähe, da ist die Baustelle, da ist, wo die Challenge ist. Und das ist etwas, was ich auch immer mitgenommen habe. Und dann war die Revolution in Ägypten 2011. Und ich war gerade mit meiner Promotion fertig und habe gedacht, jetzt werde ich Ägypten neu aufbauen. Es war super inspirierend. Und dann habe ich mit der TU Berlin den Campus in Elguna mit aufgebaut. Und das war so, wenn ich nochmal zurück auf meinen Weg am Anfang oder meine Kindheit gehe, ich glaube, ich war da sehr technisch und richtig jetzt in. Ich glaube, ein deutscher Ingenieur und bin hingegangen und war so the German Geschäftsführer, der da das zum Arbeiten bringen musste. Habe ich nach 2 Tagen gemerkt, ich komme damit nicht weiter, dass ich ein ganz klares Prozess und Bild habe und denke, jeder muss genau das machen, was ich von ihm erwarte. Es hat sich die Regierung 6-mal im Jahr gewechselt, alle Partner, Zoll hat nicht funktioniert. Und das Problem war viel größer. Und ich weiß noch diesen Moment, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich wieder flexibel werden. Und ja, und dann in dieser Phase habe ich gelernt, dass diese systemischer Wandel notwendig ist. Weil du brauchst, um eine Uni zu bauen, eine ganze Infrastruktur, Organisationen, die zusammenarbeiten. Partnerschaftsmodelle, Partnerschaften, die funktionieren und das alles. Und damals, wo ich angesprochen wurde, das Forschungszentrum für die Merck-Diakub-Heart Foundation aufzubauen und ich damals Merck-Diakub, Herzchirurg, der weltweit berühmt ist für seine innovativen Operationstechniken, das war genau, was ich machen wollte. Ich wollte immer Forschung und Innovation in Ägypten, aus der Region, aus Afrika, mit der Welt, für die Welt, für Menschen machen. Und das war richtig on the ground. Meine Schwester und ich dann haben das aufgebaut, sie für Biotechnologie und Stammzellenforschung, ich die Biomedical Engineering Laboratory. Und haben echt, das war eine sehr schöne Zeit. Und vielleicht noch eine Sache, wenn man sowas aufbaut, habe ich auch gelernt, ich musste an der Uni unterrichten, damit ich die rekrutieren kann, die ich einstellen kann, weil MedTech-Innovation gab es nicht. Ich musste die Gesetze, ich musste mit der Regierung sprechen über die Labore und die Infrastruktur. Ich musste Kooperationen mit Deutschland aufbauen, weil wir die erste Herzimplantate in Ägypten gemacht haben. Also es war wirklich so auf allen Ebenen. Und das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Es ist nicht ein Produkt. Das Produkt ist viel größer, weil die Systemgrenzen sehr weit sind. Und wenn man von dem Lösungsansatz herkommt und von der Challenge her, entwickelt man eine andere Lösung, als wenn man sagt, nochmal auf die Boxen, ich bleibe in diesem Pillar, Du kannst nicht mehr rigid sein, wenn du weißt, was möglich ist, wenn du viel mehr bewegen kannst.
Und was war dann genau eure Challenge? Also magst du es mal so ein paar Facts und Figures zum Herzforschungszentrum geben? Was habt ihr erreicht? Was habt ihr gemacht? Und wie kam es auch dazu, dass mit deiner Schwester war? Meine Schwester ist übrigens auch Medizintechnikerin und hat ein Startup gegründet
Sehr gut.
im Atembereich. Aber von daher kann ich so connecte dich da total mit.
Also es ist cool. Ja, es ist so, Magda Kup ist eine Person, von der man in den Büchern lernt. Also er ist berühmter in Ägypten als Präsidenten und in jemand anders, wer er die Herzen bewegt und wirklich für die Menschen sehr viel gemacht hat und für die Menschheit. Und den hatten wir wirklich in dem Schulbuch in Kairo, also in Ägypten. Den studiert man und lernt man, diese Person existiert. Und das geschaffen hat. Und ich wurde damals quasi angesprochen von ihm, ob ich dieses Forschungszentrum mit ihm bauen kann. Und das Erste war, damit wir eine Forschung für Herzerkrankungen machen können, müssen wir es ganzheitlich angehen. Und meine Schwester und ich haben uns gleich zusammengeschlossen und haben gesagt, zusammenbauen ist noch viel besser. Und die Aufgabe war, ein integriertes Forschungszentrum aufzubauen in einem Herzzentrum, das in seinem Aufbau auch schon selbst sehr innovativ war. Also muss dir vorstellen, Chain of Hope ist eine Organisation in England, die über Jahre lang Missionen hießen, die in verschiedenen afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern gemacht haben, wo man über 5 Tage so viel wie mögliche Herzoperationen für so viele Kinder und Erwachsene wie möglich, die sonst keine Chance hätten, ein Treatment zu bekommen, eine Behandlung.
Oh, wow.
Ja? Und dann hat sich in Ägypten diese Seed für ein Herzzentrum zuerst aufgebaut, 2005 würde ich sagen. Und man hat gesagt, oder er hat entschieden, auch als Ägypter damals in England gelebt hat, lass uns mal ein Zentrum bauen und nicht nur eine Mission, die kommt und geht. Und dann wurden Ärzte, Chirurgen, Radiologen, Kardiologen, alle ausgebildet, die dann nicht nur die Missionen gemacht haben, sondern drumherum, also die Geschichte, die ich damals erzählt bekommen habe, ist ein Zelt drumherum gebaut wurde, wo die Operationen geführt worden sind. Und daraus ist das Aswan Heart Center entstanden. Und dann war noch die Herausforderung, dass damit so ein Zentrum für Medizin erfolgreich sein kann, muss es backed by Forschung sein und Innovation. Und das war der Moment, wo ich dazugekommen bin. Und ich war damals sehr exotisch. Ich weiß noch, die ersten Meetings mit Ahmed Afifi und Ahmed Gindi, wo Head of Cardiology und Surgery stattgefunden haben, die so, warum kommst du zurück aus Deutschland? Was denkst du, was du mit uns machen kannst? Und ich so, lass uns Forschung in Ägypten machen und so, die für die Welt gut ist. Und das war von Anfang bis, und das war dann die erste Aufgabe, diese Herzpumpenimplantate zu bringen, wo nicht die Operation und nicht nur das ganze Team ausgebildet werden musste, sondern wo ich persönlich auch in den Häusern gehen musste, um schauen, ob die Stromversorgung für das Laden da ist, wo du zurückkommst und mit Patienten sprichst und auf Notruf bist. Es ist so multilayered. Du kannst nicht sagen, ich stelle eine Lösung hin und gehe nach Hause. Und genauso kannst du nicht sagen, ich mache ein Forschungszentrum und alle werden schon verstehen, dass das wichtig ist. Das ist hart erarbeitete, wie heißt es, Mitarbeit. Und dass du Menschen mitnimmst in einer Vision und einem Verständnis, was nötig ist, um weiterzukommen und was möglich ist, wenn alle zusammen aus den verschiedenen Sektoren und Denkweisen zusammenarbeiten. Und das ist das, was im Herz, Lumina, das mich in der Stiftung ja kennengelernt, ist genau in dem Herz da drin. Das Potenzial, dass Menschen mit verschiedenen Hintergründen aus verschiedenen Ländern, die sich sonst nie treffen würden, miteinander zusammenzuarbeiten und etwas bewegen und Lösungen und Lösungswege zu finden. Das ist so ein schöner Prozess, wenn man das zulässt. Und das ist der einzige Weg, um vorwärts zu kommen.
Eine wunderschöne Referenz zu der Arbeit auch von der Stiftung. Wir sind Ich glaube, seit 5, 6 Jahren arbeiten wir zusammen und ich bin wirklich stolz, nicht nur von unserer Zusammenarbeit, sondern auch von alles, was ich also als Teilnehmer sehe, alle diese Projekte, die du zusammen mit dem Team entwickelst. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was ist eigentlich BMW Stiftung? Was macht ihr in der Organisation?
Die BMW Foundation ist ja so besonders, weil sie sich immer weiterentwickelt. Es ist eine Foundation, die in der DNA hat, das um Themen der Gesellschaft anzugehen, du selbst auch im ständigen Entwicklung sein musst und das auch mit Mut angehen musst. Und ja, also das ist die BMW Foundation heute vereint Führungskräfte und Experten aus den verschiedenen Sektoren, damit die zusammenarbeiten an Themen, die die Gesellschaft im Herzen braucht und bewegt.
Ihr arbeitet niemals allein. Es gibt immer Partner. Warum?
Weil es der einzige Weg ist, eine nachhaltige Lösung zu entwickeln. Weil es der erste Schritt ist, etwas Fundiertes für die Zukunft der Gesellschaft aufzubauen. Ich habe Stärken und jeder Partner bringt Stärken mit rein. Und wir brauchen gemeinsame Ziele, an die wir herangehen. Und jeder bringt seine Stärken in dieser Partnerschaft und in diesem Vorhaben ein, damit wir vorwärts kommen. Wir haben andere Partnerschaften, wie du sagst, die ELG, the Energy Resilience Leadership Group. Sind wir mit Siemens Energy und Unternehmertum und wir brauchen die verschiedenen Sektoren und wir brauchen Partner, die on board sind. Und die Sektoren sind für uns Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Und wenn die Lösungen von Anfang an und nicht am Ende auf Basis der Interessen und Fokus und Prioritäten dieser vier aufgebaut sind, dann können wir garantieren, dass der Outcome bleibt und sinnhaft ist. Das ist wie in Companies, ihr kennt den Begriff Collective Intelligence. The more Collective Intelligence is in your team, desto je mehr unterschiedliche Perspektiven die Kunden covern, aber auch verschiedene Challenges schon von Anfang an reinbringen, ist es bewiesen, dass diese Firmen erfolgreicher sind. Deswegen the power of collaboration und die Energie und Potenzial von Zusammenarbeit ist im Kern unserer Arbeit und in unserer Haltung.
Wie bist du quasi von dem Herzforschungszentrum dann zur BMW gekommen? Und so ein paar Hard Facts: Was macht die BMW-Stiftung und was ist das Respond-Programm für Leute, die noch nie was davon gehört haben?
Okay, also ich habe die BMW Foundation Rotterdam kennengelernt, weil ich eingeladen wurde zu einem Regional Gathering in der MENA-Region und von Responsible Leaders. Das heißt, es ging darum, und das ist das globale Netzwerk der Stiftung, sind 2600 Leaders weltweit, die in irgendeiner Form oder anderen versuchen, die Welt zu verändern. Und auf irgendeine Weise kam ich da in die Begegnungen der Stiftung und mit dem Netzwerk und habe plötzlich so viele aus der ganzen Welt getroffen, die ähnliche Herausforderungen wie ich haben, wo das Thema Sustainability of the Leader selbst, also wie kann ich als Leader gut führen, mich führen, Teams führen und komplex Change und Veränderung bewirken. Und dadurch kam ich ins Netzwerk der Stiftung, und, da war ich noch im Aswan-Hart-Center und dann habe ich quasi diese Notwendigkeit gespürt, dass ich auf Systemebene mehr bewirken möchte und das Thema Capital für Technology for Good, aber damals war das das, das, was mich dazu gebracht hat, zu wechseln und habe damals das als Chief Executive für Respond das mit dem Team gegründet. Es ging in Respond darum, wie können wir Innovation mit Nachhaltigkeit im Kern die skalierbar ist, unterstützen, und wie viel das Thema Leadership und die Führungspersönlichkeit hinter der Innovation im Mittelpunkt steht.
Full Disclosure, Plana war Teil von der ersten Kohort von Respond.
Slobomila, das sind die Erfahrungen, die wir gemeinsam hatten. Du sagst immer, was Respond dir gebracht hat, aber für uns ist es absolut wichtig, was du in dem Ökosystem und deinem Umfeld oder mit deinem Unternehmen auch und mit deinem Team bewirken konntest. Das ist weit ausstrahlende Wirkung. Das ist das, wo Menschen inspiriert werden, dass es möglich ist, eine Veränderung zu schaffen, wo Wissenschaft im Kern ist, wo die Technologie im Kern einer Lösung ist, die für die Wirtschaft und für die Gesellschaft und für die Umwelt gleichzeitig Sinn macht. Das ist diese innovative Lösung, die gleichzeitig mehrschichtige Themen angeht.
Werbung.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das Unterschreiben von Dokumenten wirklich einer dieser super nervigen Zeitfresser. Verträge ausdrucken, unterschreiben, einscannen, verschicken und dann wieder warten, bis sie zurückkommen. Und genau das wollte ich euch heute ersparen, mit einem Tool unseres Podcast-Partners Odoo, und zwar der E-Signatur. Odoo kennt ihr ja mittlerweile schon. Das ist eine All-in-One-Management-Software, die alles kann, von Buchhaltung über Projektmanagement bis hin zur Website-Erstellung. Und die E-Signatur-App ist eine der Anwendungen, die dir zeigt, wie einfach Business heute eigentlich sein kann. Weil mit der Odoo E-Signatur kannst du Dokumente online personalisieren, versenden, unterschreiben und das alles in nur ganz wenigen Klicks. Du fügst einfach ein oder mehrere Unterzeichner hinzu, platzierst Felder wie Name, Datum und Unterschrift da, wo du sie brauchst, legst fest, was Pflicht ist und schickst das Dokument ab. Du kannst sogar die Reihenfolge der Unterschriften bestimmen und automatische Erinnerungen verschicken, wenn jemand so lange braucht. Und das Beste, du unterschreibst direkt digital, mit Finger, Maus oder einer gespeicherten Signatur, ganz egal, ob du am Laptop oder Handy bist. Alles ist rechtskonform und sicher, mit einem individuellen Link für jeden Unterzeichner und einer vollständigen Protokollierung. Die E-Signatur von Odoo erfüllt alle gesetzlichen Standards in über 100 Ländern, inklusive Europa und USA. Du siehst jederzeit den Status deiner Dokumente. Wer hat unterschrieben? Was steht noch aus? Du bekommst Benachrichtigungen in Echtzeit. Kein Chaos, keine Nachfragen. Und das Beste zum Schluss, die erste App bei Odoo ist lebenslang kostenlos, inklusive Hosting und Support. Wenn du also keine Lust mehr auf Drucker, Scanner und Unterschriftenstress hast, probier es einfach aus mit den Links in der Beschreibung.
Werbung Ende.
Zu den Hard Facts noch, also was fehlt noch? BMW Foundation.
BMW Foundation und vielleicht auch so, wer kann sich bewerben bei Respond? So, in welcher Phase, wie viele Leute, wie viele sind da drin? So, das können unsere Zuhörer sich da bewerben oder für wen ist das?
Zur Foundation. Also im Kern der BMW Foundation, Herr Wetzband, ist das Thema das Zusammenarbeiten von Führungspersönlichkeiten, um Themen, die für eine innovative Wirtschaft und eine zukunftsfähige Gesellschaft ist, zu arbeiten. Und wir glauben daran, dass Themen wie Energiewende und Klima, Infrastruktur und Urbanisierung, Bildung und Qualifizierung Themen sind, die von allen Sektoren gemeinsam angegangen wird, weil der Outcome direkt der Gesellschaft von Benefit ist und da viel mehr Zusammenarbeit notwendig ist. Und deswegen machen wir verschiedene Programme, Formate und bauen Initiativen, die cross-sektorial, also Multi-Stakeholder Alliances, wo wir gemeinsam das Thema angehen können. Und Respond nennen wir so Solution Booster. Das ist der Weg, Entrepreneure, die einen Riesenhebel haben, die Wirtschaft zu transformieren und mitzugestalten, unterstützen. Und da können sich dieses Jahr alle bewerben, die für Energy Transition Solutions haben, Lösungen für die Energiewende. Und wir machen zum ersten Mal dieses Jahr eine zweite Kohorte parallel. Und das Thema ist The Future of Urban Living und wie Lösungen für die Verbesserung unserer urbanen Räume und Leben eingesetzt werden können.
Super spannend.
Was wir auch jetzt vor 2 Wochen, als wir uns getroffen haben, Lomila, da war gerade das Announcement vom Prototyp Respond Scale-Up, weil wir versuchen, die ganze Innovationskette abzudecken. Und da gehen wir stärker in das Scale-Up-Gap und mit Scale-Ups, die jetzt zur Kommerzialisierung und zur nächsten Phase gehen wollen und können, Und da, das ist neu, das machen wir gemeinsam mit der IFC, das internationale Finanzarm der Weltbank. Und das ist auch eine ganz ungewöhnliche Kooperation, die aber bestimmt sehr cool sein wird.
Ja, also wahnsinnig beeindruckend. Vielleicht noch einmal, was kriegen jetzt die Gründerinnen genau, sagen wir mal, im Early Stage Respond-Programm? Also persönliche Unterstützung habe ich gehört, sie vernetzen sich mit den anderen, sie kriegen Kontakte. Was ist so drin in dem Package?
Wirklich, Respond baut auf die Stärken von Deutschland und Europa auf. Wir haben starke Industrie, etablierte große Unternehmen, Top-Universitäten, Entrepreneurship und Clean Technologies. Und da geht es darum, dass wir auf die Gründer selbst fokussieren und ihre Fähigkeiten, wie sie führen und ihre Unternehmen wachsen und mit ihren Unternehmen auch wachsen können, stärken. Aber auch diese Vernetzung. Und teilweise auch Ökosystemaufbau, weil viele Lösungen brauchen neue Märkte, neue Kunden, neue Kommunikation. Und das ist ein sehr wichtiger Hebel mit Coachings, mit dem Programm selbst, in den Sprints, aber auch teilweise Tage, wo die Kohorte insgesamt von 10 Startups gemeinsam rausgehen und sich komplett auf sich selbst als Leaders fokussieren.
Vielleicht gehen wir ein bisschen tiefer in der inneren Arbeit der Führung, also wie du als Leader sich organisierst. Wie jonglierst du zwischen diese unterschiedlichen Kontexten? Also du hast erzählt, du warst im Ingenieurbereich in Ägypten, dann Herzforschungszentrum, jetzt die Stiftung.
Also, um ehrlich zu sein, es ist nicht so einfach, aber es ist auch aus meiner Sicht so immer ein Entwicklungsschritt. Ja? Also, für mich fühlt es sich nicht so wie ein Jonglieren, sondern wie ein Bild, das immer mehr, wie heißt es, Farben oder Komponenten bekommt. Und das ist immer, es gibt immer so eine Phase, die immer ein bisschen schwieriger ist, wenn man was Neues lernen möchte oder muss, wenn man neue Stakeholder und Umgebung hat. Es ist aber notwendig, um auf neue Ideen zu kommen. Also es ist auch meistens so, dass ich selber die Challenge suche, weil ich dann denke, jetzt ist es Zeit, aus der Komfortzone zu gehen und was Neues zu lernen oder Neues zu bewirken. Deswegen, das ist wieder diese Mindset-Frage. Ich denke, ich bin halt sehr offen dazu, dass die nächste Challenge kommt und es macht mir Freude, eine neue Herausforderung zu nehmen und sagen, okay, was könnte die Lösung sein? So. Wie gesagt, ich denke, es gibt viele Momente, wo man dann daran zweifelt, ob man diese Frage lösen kann oder diese Aufgabe übernehmen kann, weil sehr viel Neues ist und dass man wirklich auch akzeptieren muss, dass gewisse Sachen, die man gut kann, aufgeben muss oder weniger eine Rolle spielen und dafür ein breiteres Kompetenzfeld oder Fähigkeiten kommen müssen, damit man besser sehen kann und lösen kann. Es gibt Momente, wo man natürlich denkt, oh, kann ich das überhaupt? Das ist jetzt ganz einfach gesagt. Ich mag nicht so gerne reden vielleicht oder ich mag nicht so oder ich liebe simulieren. Mein Gott, bis jetzt würde ich sehr gerne eine Optimierungsfrage haben bekommen und ich würde aerodynamisch perfekte Lösung. Dieser Prozess, die Optimierungsfrage zu lösen, hat mir so viel Spaß gemacht. Aber jetzt ist die Optimierungsfrage nicht mehr eine aerodynamische, sondern eine komplexe Fragestellung, die Gesellschaft und Wirtschaft und Politik mit betrachten muss. Also der Rahmen und die Rahmenbedingungen sind andere.
Und du hast ja jetzt wirklich einen super einzigartigen Hintergrund, ja? Also ägyptische Wurzeln, Maschinenbau, Studium auch als Frau, dann natürlich Mitgründerin in einem Forschungszentrum, wiederum in Ägypten, jetzt Vorständin in der Stiftung. Sag mal, was waren so die härtesten Barrieren, die du erlebt hast? Hast du Vorurteile erlebt? Und wie hast du dich durchbrochen? Hast du vielleicht ein paar Tipps und Tricks für Leute, die vielleicht gerade auch einen ähnlichen Weg durchmachen oder auch vor Herausforderungen stehen?
Also ich denke, man bekommt sehr viel Advice auf dem Weg. Und ich schätze auch, dass Menschen sich kümmern und Advice geben. Aber die Tatsache, dass jemand einen Rat gibt, heißt nicht, dass du es nehmen musst. Und ich denke, es gibt auch manchmal unaufgeforderte Empfehlungen von verschiedenen Leuten, die einem sehr irritieren können oder wo man sich danach kurz hinterfragt und denkt, ist es überhaupt richtig oder nicht? Und manchmal ist es positiv, weil man kann es gleich lenken und sagen, das Argument bin ich schon mal durchgegangen, meine Pros und Cons habe ich im Kopf und das weiß ich schon. Und manchmal ist es eine andere Perspektive, die auf einer anderen Lebenserfahrung ist und man muss schon dann erkennen, dass es jemand anders ist und nicht deine eigene Entscheidung ist. Und ich denke, das ist das, wo Veränderung ist immer hart und aber es kann Spaß machen. Und ich denke, diesen Weg zu finden, den, dass es spannend und exciting ist und dass man das als schöne Weiterentwicklung sieht, das muss man schon selber erarbeiten, weil es ist schon ein bisschen braucht sehr viel Energie. Manchmal ist man auch freier, manchmal ist er nicht so sehr frei. Es ist unterschiedlich. Bevor ich eine Familie hatte, jetzt habe ich einen 3-jährigen Sohn und mein Mann, sehr süß und liebevoll. Und früher waren Entscheidungen vielleicht leichter und anders. Und dann kommen so Komplexitäten drin. Und manchmal vielleicht gehe ich auf eine Entscheidung, wo ich dann das Aswan Heart Center verlassen habe und nach Ägypten, nach Deutschland zurückgezogen bin. Ich habe da in dieser Zeit auch in London gelebt oder zwischen London und Aswan. Und es war eine der härtesten Entscheidungen, weil ich entschieden habe, nicht mehr in Ägypten zu leben oder einen Beitrag in Ägypten spezifisch, wo ich aufgewachsen bin, zu machen, sondern dass für den nächsten Schritt ich woanders sein muss und möchte und was anderes suche. Also das ist schon ein nicht so einfacher Prozess immer, aber ich denke, man muss dafür offen sein und für Veränderungen offen sein und es manchmal sogar provozieren. Und ich glaube, ich habe es oft heute gesagt, dieser, wie man seinen Horizont erweitert, ein bisschen mehr Komplexität erlaubt, die versteht und dann sich nochmal hinsetzt und sagt, okay, wie mache ich es jetzt, wenn ich neu denke?
Gab es auf dem Weg persönlichen Kosten? Glaubst du, dass du manchmal zwischen Karriere und Familie entscheiden musstest?
Ist witzig, weil es ist die Frage, wenn ich jetzt, das Erste, was mir einfällt, ist, das Studieren in Deutschland war eine Entscheidung meiner Familie in Ägypten mit 17 zu verlassen. Habe ich sie vermisst? Jeden Tag habe ich Heimweh gehabt, jeden Tag. Habe ich neue Freunde in Maschinenbau gemacht, ja, hat Spaß gemacht, war super, würde es wieder machen, ja. Deswegen diese Kostenfrage, ich denke, wenn man die Entscheidung getroffen hat, etwas zu machen oder einen Weg zu gehen, ist es nicht mehr eine Kostenfrage, weil es ist dann eine Entscheidungsfrage und eine bewusste Entscheidungsfrage. Und deswegen bin ich auch sehr dafür, dass man Entscheidungen, die man trifft, sich die Zeit lässt und einen Raum zu verstehen, was man wirklich möchte, weil danach stellt man sich die Kostenfrage nicht mehr. Aber es ist natürlich für mich die emotionale Verbindung zu Ägypten und die Tatsache, dass ich auch nur noch zum Urlaub hinfliege und meine Eltern nur manchmal sehe, ist immer noch eine große Herausforderung.
Also du bist ja einfach auch für ganz viele ein Role Model. Also für Menschen, gerade in Deutschland, die auch aus anderen Ländern gekommen sind, für Frauen in MINT-Berufen. Du hast ja einfach da, wie war das so deine eigene Reise? Ich glaube eben ne, Maschinenbaustudium, ich habe irgendwie gelesen, dass du auch dein Kopftuch getragen hast, damit du nach deiner Leistung bewertet wirst.
Das ist sehr gut recherchiert.
Ja, fand ich total spannend. Also da habe ich jetzt ein bisschen draus geschlossen, dass da durchaus, weiß nicht, ob das ein Ehrgeiz ist, zu sagen, hey, ich will einfach so bewertet werden nach dem, was ich kann. Also wo kam der Drang dazu her und welche Barrieren bist du da vielleicht auch gerade als Frau im Maschinenbau aus Ägypten, welche hast du da so gesehen?
Ich denke, es ist ein Luxus, dass ich mittlerweile über alles lachen kann. Ich glaube, es gibt vielleicht schwere Themen heute, wo man noch heute drin ist. Also nochmal, was ich sagen möchte, ist, wenn man in diesen herausfordernden Situationen und manchmal Konflikte ist, weil die Zuhörer sind wahrscheinlich teilweise auch noch selbst in einer Herausforderungsphase, dann ist es sehr hart und sehr schwierig. Danach kann man anders drüber blicken. Deswegen, also das Optimistische hier ist, jede Herausforderung hat irgendwann auch ein Ende. Und es ist danach manchmal witzig zu sehen, wie jemand, als ich Kopftuch getragen habe, in der U-Bahn mich angeschrien hat oder so. Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, ich habe meine Mutter und zwei Tanten sind Ingenieurinnen. In Ägypten ist es kein großes Thema, als Frau Ingenieur zu sein. Ich bin aufgewachsen, dass alles möglich ist. Es gab Filme seit den 70ern und 80ern, wo zwei Frauen sich verkleidet haben als Männer, um in einer Ölraffinerie zu arbeiten. In Ägypten so stark integriert, dass man drüber lacht. Und es gibt Frauen, die Professorinnen sind, das gibt's alles. Deswegen war mir diese Challenge gar nicht so bewusst, bis ich einmal gefragt wurde, hier in Deutschland in der ersten Woche, ob ich mich schlau genug fühle, Frau im Ingenieurwesen zu sein. Oder tatsächlich auch mal im Hörsaal zu gucken und zu sehen, dass wir nur 10% oder 7% sind. Ja? Deswegen, ich habe in dem, wie ich aufgewachsen bin, keine Barriere gespürt, ob ich Frau bin oder nicht, ob ich Kopftuch trage oder nicht. Das sind für mich Themen. Wir sind viele Frauen. Ich war auf einer Mädchenschule. Jeder macht, wo er denkt, dass er kompetent und stark ist. Und es ist ziemlich egal, ob du ein Kopftuch trägst oder nicht, weil jeder weiß, dass ein Kopftuch eine persönliche Entscheidung ist und nicht eine Intelligenzfrage. Das kam bei mir als eine sehr feministischen Ansatz zu der Zeit, wo ich dachte, oh, ich werde jetzt Maschinenbauerin, ich möchte nicht auf meinem Oberflächlichen reduziert werden. Ich denke, es ist ganz cool, dass es im Islam eine Option ist, ich mach's mal. Also es war inspiriert von Ali Schwarzer und eine sehr feministische Denkweise. Und zu der Zeit auch, muss man wissen, wir sind in anderen Zeiten, 2002, ein erster Werkstattpraktikum. Ich weiß nicht, wer hier Ingenieur ist und weiß, dass in den Werkstätten Pirelli und Playboy-Kalender und nackte Frauen gehangen sind. Das war auch eine Zeit, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe, Kopftuch zu tragen. Und es war für mich eine persönliche Entscheidung und wo ich entschieden habe, das nicht mehr zu machen, habe ich es auch gemacht. War das einfach nach 11. September 2001 nach Deutschland zu kommen mit Kopftuch? Nein. Hatte ich viel mehr, und das habe ich erst sehr spät erkannt, mich erklären müssen und wirklich so fast in der U-Bahn sitzend, peace, damit keiner Angst hat vor mir. Oder waren die Flughafenkontrollen schrecklich für ein Mädchen mit Kopftuch? Ja. Hat mich geärgert, ja. Ich habe später gelernt und gemerkt, dass ich mich viel mehr begründen musste als alle anderen Menschen. Und das, da habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, wirklich auch Jahre, um das zu normalisieren und zu sagen, okay, es ist so, wie es war.
Nee, danke fürs Teilen. Also ich glaube, das ist auch wahnsinnig inspirierend und wertvoll, die Perspektive. Und ich fand auch ganz spannend, dass du gesagt hast, in Ägypten ist das eigentlich alles schon egal und normal. Ne? Die Frauen werden alle Ingenieurinnen und das ist in den Filmen schon. Würdest du sagen, Ägypten ist da weiter als unsere deutsche Gesellschaft? Ich glaube, was Offenheit und Toleranz angeht. Und was muss sich vielleicht auch im deutschen System ändern? Ich sag mal, dass wir viel mehr Ingenieurinnen und Frauen in MINT-Berufen haben. Immerhin ist das ja, was wir alle hier wollen. Also vielleicht hast du ein paar coole Tipps, was sich da ändern muss.
Ich würde jetzt das nicht so allgemein sagen. Also wirklich, ich glaube auch, das ist 20 Jahre her und schau bei Respond oder auf unsere Bühnen und Diskussionsflächen haben wir immer 50% Frauen. Das ist nicht mehr das Thema und wie Frauen hier gründen können und so weiter. Ich denke nicht mehr aus dieser Linse oder ich habe das auch nie gedacht. Also ich akzeptiere es auch nicht auf der Linse der, das ist eine Frau und das ist ein Mann, deswegen ist es eine andere Entscheidung. Ich denke aber, was ich allgemein sagen kann, ist, auch jetzt, wo ich Mutter bin, es ist noch nicht einfach nicht viel einfacher geworden. Obwohl, ich möchte mich korrigieren. Ich denke, es ist viel einfacher geworden als früher, wenn ich andere Frauen im Job sehe. Es ist nicht so einfach, wie man es darstellt und nicht so gleich, wie man wollen würde. Wie gesagt, ich habe einen sehr unterstützenden Mann. Ich rede da nicht über meine Familie. Ich werde sehr stark unterstützt. Wenn ich aber in die Gesellschaft gucke und in beiden Gesellschaften, in Ägypten und Deutschland, denke ich, es gibt sehr viel Luft nach oben.
Wenn du auf die Zukunft der Stiftungsarbeit und Philanthropie in weiteren Sinne schaust, angesichts all dessen, was du erlebt hast, vom Aufbauen des Zentrums bis zum Stiftung Governance, was ist deine Vision? Also was glaubst du, ist die Zukunft für solche Strukturen?
Ich denke, dass Stiftungen eine sehr aktive Rolle in der Zukunft spielen und spielen müssen und werden. Ich denke, dass wir viel Freiheit haben als Stiftungen, die Themen, die für die Gesellschaft wichtig sind, zu wählen und auch in der Struktur, wie wir Bilanzen oder Finanzen und so weiter machen, eine Flexibilität haben, die andere Sektoren nicht haben, die wir unbedingt besser für die Gesellschaft einsetzen können und müssen. Ich denke, es gibt keine Zukunft, wo man in Silos denkt und wo jeder Sektor hier, das ist die Wirtschaft und ohne Wirtschaft können wir das machen, das ist die Gesellschaft und wenn wir fertig sind, geben wir Bescheid, das ist die Politik und jede 4 Jahre können wir unsere Entscheidung wechseln. Es muss viel mehr Alignment kommen und dafür müssen alle Organisationen gleich stark und gleich kompetent werden und die Rolle von jedem sehr klar definiert sein. Also wir sind gerade auf einem Weg, wo wir alle gemeinsam ein Zusammenspiel und eine Zusammenarbeit haben müssen, damit wir für die Zukunft unserer Gesellschaft arbeiten können und für die Menschen, damit jeder Mensch Accessibility und Möglichkeiten und Energie für die Zukunft. Und dafür müssen wir wirklich erkennen, dass wir viel näher zusammenarbeiten müssen und dass es ein kreativer Prozess ist, um Lösungen zu entwickeln, auf Augenhöhe und in Kooperation.
Was willst du in 3, 4 Jahren mit der Stiftung erreichen? Was ist deine ganz persönliche Ambition? Was willst du eigentlich verändern? So, wo wärst du happy, wenn da Haken dran sind?
Ich glaube, vor 20 Jahren hätte ich dir gesagt, ich möchte die Welt retten.
Und jetzt nicht mehr, oder?
Nee, ich glaube, das ist schon ein bisschen sehr leicht gesagt. Und ich denke, man kennt, wenn man jünger ist, viele Herausforderungen nicht so in die Tiefe, dass man weiß, das geht nicht so auf einmal. Aber to make the world a better place. Also ich denke, was ich wirklich und wir hier versuchen zu machen in der Stiftung ist, Lösungswege und Möglichkeiten zu zeigen, wo man erkennt, was ist möglich, wenn wir zusammenarbeiten. Und dafür brauchst du die besten Entrepreneure, die motiviertesten Entscheidungsträger, Experten, die wissen, was klappt und was nicht. Und dieses Spirit auf Co-Creation und wirklich Best Cases zu zeigen von dem, was möglich ist. Und dass wir von dieser Blockade, diese zwischen Invention und Implementation, also zwischen der Innovation selbst und deren Umsetzung, und dass die Innovation so viele Leute wie möglich erreicht, damit sie ihr Leben verbessert, dass wir da viel mehr Beispiele aufzeigen und dass es selbstverständlich wird, dass man weiß, es gibt einen Weg, damit wir die Zukunft bauen können.
Glaubst du, dass die Politik hat mit die Entwicklung von eine freiere Denkweise zu tun? Du bist verantwortlich für eine Stiftung, aber was hat die Politik damit zu tun?
Ich gehe zurück zu deiner Frage, warum arbeiten wir mit anderen zusammen? Und ich denke, wir müssen Common Grounds finden und die Zielsetzung nochmal, hochheben, dass wir hier nicht Innovation für Innovation oder Politik für die Kommunikation oder irgendwie als Zeitbeschäftigung was machen, sondern wir machen es für eine Herausforderung, um ein Thema nach vorne zu bringen und die Menschen Hoffnung zu geben und Lösungen. Und deswegen, wenn du mich fragst, wir brauchen Politik at the table, wir brauchen Wirtschaft, Industrie, Entrepreneure, und das ist genau, was wir machen in diesen Roundtables oder an der Münchner Sicherheitskonferenz im Energy Security Hub. Es ist sehr wichtig, dass es nicht ein Senden von Botschaften wird, sondern ein Gestaltungsprozess, was wir gemeinsam machen. Ich glaube sehr, weil wir am Anfang auch über das Thema Skills, Sarah, so gesprochen. Ich denke, dass wir immer mehr Personen brauchen, die aus einem Sektor ins andere gehen, damit die Kompetenzen ineinander gehen und wachsen. Das ist wie jetzt ich als Ingenieurin von einem Forschungszentrum in einer Foundation komme. Das bringt neue Sichtweisen, Perspektiven. Genauso brauchen wir in der Politik Entrepreneure, die was aufgebaut haben und wissen, was die Herausforderungen des Gründens sind. Und genauso brauchen wir Politiker vielleicht, die auch in der Wissenschaft was bewegen. Also nochmal diese Verwebung der Kompetenzen, das bringt uns zu dem vollen Potenzial. Und deswegen brauchen wir Politik on the table. Ein Zitat von der MSC, Europe needs to be at the table, not on the table. Ich würde sagen, das gilt für alle andere. We need to be all at the table and not on the table. Das wäre gut.
Vielleicht dann noch mal eine allerletzte Frage zum Abschluss für unsere Zuhörerinnen. Was gibt dir in den aktuellen Zeiten wirklich Hoffnung? Was macht dich optimistisch auf die Zukunft?
Ich denke, die Tatsache, dass wenn wir versuchen, die richtigen Führungspersönlichkeiten zusammenzubringen, oder ich sage es anders, ja, wenn wir versuchen, diese Wahrscheinlichkeit, dass sich die richtigen Leute treffen und die besten Köpfe und so, damit wir ein Thema angehen wie Energiewende oder Infrastruktur, dass wir sehen, dass es wirklich Potenzial hat und dass so vieles Neues entsteht. Es entstehen Projekte, es entstehen neue Ideen, und es entsteht eine Kommunikation darüber, was möglich ist, eine positive Kommunikation. Ich denke, dass wenn wir versuchen, die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen, dass Menschen sich treffen, die gemeinsam was Neues, Kreatives schaffen können und was bauen können zusammen, dass das möglich ist und wir sehen, dass es möglich ist.
Alles, was du erzählt hast, zeigt, dass es ist möglich, eine Karriere in Deep Technology, Ingenieurwesen aufzubauen, ohne Angst und wirklich mit tiefe Glaube, dass Veränderung möglich ist. Danke sehr für die Zeit, Heber.
Schön, dass du bei uns warst.
Danke euch beiden.
Das war Inspiration Gap. Danke fürs Zeitnehmen und Zuhören.
Werbung.
In jeder Folge dieser Staffel geht es um Menschen, die den Mut haben, etwas zu bewegen. Mit einem klaren Ziel, aber ganz unterschiedlichen Werdegängen. Was dabei immer wieder deutlich wird, wer wachsen will, braucht nicht nur gute Ideen, sondern Systeme, die mitwachsen. Prozesse, die nicht bremsen, sondern frei machen fürs Wesentliche. Und genau da setzt Odoo an. Als Partner dieser Staffel und als Plattform für alle, die nicht im Tagesgeschäft stecken bleiben, sondern was bewegen wollen.
Danke an Odoo für die Unterstützung.